Dieser Inhalt wurde von der Presse in redaktioneller Unabhängigkeit gestaltet. Er ist mit finanzieller Unterstützung unserer Kooperationspartner entstanden.
Wien hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2040 klimaneutral zu werden. Doch wie lässt sich dieses Vorhaben speziell im Bereich der Wärmeversorgung umsetzen? Welche innovativen Lösungen und Strategien stehen dafür bereit? Und welche Rolle spielen Technologien wie Fernwärme und Geothermie dabei? Diese Fragen diskutiert Eva Komarek im Studio der Presse mit zwei Expertinnen auf diesem Gebiet. Linda Kirchberger, sie ist Geschäftsbereichsleiterin für Asset Dekarbonisierung und neue Technologien bei Wien Energie, und Susanne Erker, Leiterin der Energieplanung bei der Stadt Wien. Dieser Talk ist Teil der Schwerpunktwoche Dekarbonisierung, die von der Presse mit Kooperationspartnern veranstaltet wird. Alle Beiträge dazu finden Sie unter diepresse.com/dekarbonisierung.
Die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung ist ja eine der wichtigsten Stellschrauben bei der Erreichung der Klimaziele. Welche Rolle spielt denn die Wärmewende in der Gesamtstrategie der Stadt Wien im Bereich Dekarbonisierung, Frau Erker?
Ganz grundsätzlich ist der Wärmebereich einer der großen Punkte, die wir angreifen müssen. Wir sehen das am Energieverbrauch der Stadt Wien sehr schön. Mehr als die Hälfte des Energieverbrauchs ist auf die Nutzung von Wärme in irgendeiner Form zurückzuführen. Das heißt Raumwärme, unser Warmwasser, Dampferzeugung, aber auch Prozessenergie. Insofern ist für uns klar, dass der Löwenanteil, und hier haben wir wirklich viele Hausaufgaben zu machen. Und deswegen ist das so unser Fokus in der Stadt für die Dekarbonisierung.
Und wo steht denn Wien heute schon in Sachen Wärmewende? Und welche Schritte werden geplant, auch seitens der Stadt, um die Klimaziele zu erreichen?
Ganz grundsätzlich beim Energieverbrauch ist einfach auch derzeit noch ein sehr hoher fossiler Anteil im Energiesystem enthalten, und an dem setzen wir an mit ganz vielen unterschiedlichen Maßnahmen. Es gibt leider nicht die eine große Lösung, aber viele einzelne Bausteine. Das heißt, einerseits ist es der große Fernwärmeausbau und auch die Dekarbonisierung der Fernwärme als ein System, das uns bei dieser Wärmewende und damit auch bei der Klimaneutralität in der Stadt helfen wird. Gleichzeitig auch die Förderung von ganz neuen und anderen Technologien, vielleicht gar nicht mehr so neu, man kennt es schon ganz gut, die Wärmepumpenlösungen beispielsweise als ein Hilfsmittel auch im städtischen Raum. Der Ausbau von erneuerbarer Energie in der Stadt und so vieles Hand in Hand, rechtliche Schritte, Förderungen, Finanzierungsanreize. Also es ist ein großes Paket, wo wir hier bereits jetzt schon abzielen und wo wir auch weiterarbeiten müssen.
Wir werden da auch noch ein bisschen dann in die Details einsteigen. Frau Kirchberger, welche Technologien haben wir denn heute bereits zur Verfügung, um jetzt die Wärmewende voranzutreiben, um eine nachhaltige Wärmeversorgung in der Großstadt gewährleisten zu können?
In der Wienenergie setzen wir ganz stark auf zwei Haupttechnologien. Das eine ist die Technologie der Großwärmepumpe und das andere ist die Technologie der Tiefengeothermie, mit der wir die Fernwärme bis 2040 dekarbonisieren wollen. Wir haben ja auch das große Glück, dass wir ein sehr toll ausgebautes Fernwärmenetz in Wien haben, eins der drittgrößte auch in Europa. Und damit können wir jetzt schon 40% des Wiener Wärmebedarfs abdecken, und das wollen wir natürlich noch ausbauen und mit diesen Technologien dann auch wirklich CO2-frei machen.
Wollen Sie vielleicht ein bisschen näher erklären? Also Wärmepumpen kann man sich, glaube ich, kennen die Leute eher, aber vielleicht ein bisschen Geothermie. Ich glaube, da denkt man jetzt in Wien nicht unbedingt daran, dass es das gibt.
Ja, wir haben auch wirklich sehr großes Glück, weil wir haben direkt unter Wien einen großen Wärmeschatz in den geologischen Formationen gespeichert in Form von warmem Wasser. Das ist in circa 3000 Meter Tiefe, und den kann man sozusagen anbohren in 3000 Meter Tiefe. In einer Bohrung hole ich das Wasser an die Oberfläche. Ich entziehe dem Wasser nur über Wärmetauscher dann die Wärme, die ich an die Fernwärme weitergebe, und das abgekühlte Wasser wird dann wieder in einer Bohrung eingebracht in die 3000 Meter Tiefe. Also es ist ein wirklich geschlossener Kreislauf, wo ich nur die Wärme aus dem Wasser entziehe, und das kann ich jeden Tag, ganze Woche, das ganze Jahr über machen, und ist eine ganz tolle, natürliche, CO2-freie Quelle für Wärme.
Es geht ja heute auch vor allem um diese ganzen Technologien. Wollen Sie da vielleicht auch ein bisschen näher noch erklären, wie Luftwärmepumpe zum Beispiel funktioniert, um ein bisschen ein Gefühl den Zuschauern zu geben, von welchen Technologien wir da reden? Ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden das gerne beantworten möchte.
Also wir über die Großwärmepumpe sprechen, weil das eben eine unserer Haupttechnologien ist. Und da kann ich vielleicht das Beispiel auch von einem der, muss man sagen, nachhaltigsten Projekte, die wir in der Wienenergie haben, die jetzt schon gebaut ist und auch schon installiert ist, die Großwärmepumpe an der EBS, an der Kläranlage in Wien. Wir haben auch da, wir haben diese zentrale Kläranlage, wo das Wasser gereinigt wird. Und dieses gereinigte Wasser hat noch eine Restwärme, den wir über eine Großwärmepumpe nutzbar machen im Endeffekt. Das heißt, das gereinigte Wasser wird in unsere Großwärmepumpenanlage eingeleitet und dort wird dem Wasser ungefähr 6 Grad entzogen. Und in der Wärmepumpe werden diese 6 Grad mit einem Strom, mit einem Grünstrom aus dem Kraftwerk Freudenau aufgeheizt auf 90 Grad, über 90 Grad. Und diese Wärme wird dann an das Wärmenetz weitergegeben. Das heißt, wir haben wirklich da aus einer Restwärme, die bis jetzt einfach wieder in das Kanalsystem eingeleitet wurde, in dem aufgereinigten Abwasser, wirklich Fernwärmeanteile produziert und werden dann in 2028, wenn wir dann auch nochmal die zweite Ausbaustufe haben, dieser alleinigen Anlage schon 14% mehr erneuerbaren Anteil im Fernwärmenetz schaffen können.
Was sind denn dann so die wichtigsten, gibt es so wichtige Meilensteine? Bis dahin müssen wir so viel schaffen, bis dahin müssen wir so viel schaffen. Gibt es da irgendwie so Meilensteine, die gesetzt werden oder die wichtig wären zu erreichen?
Ganz grundsätzlich, glaube ich, haben wir schon einiges gemacht. Also wir hatten die Bauordnungsnovelle Anfang des Jahres, ebenso die Förderungsanpassungen. Das sind so Klassiker, die wir von Verwaltungsseite natürlich immer betreuen können. Dann sind es der Wiener Wärmeplan an sich, also das Informationsinstrument, das natürlich in weiterer Folge möglicherweise auch mal rechtsverbindlich werden könnte. Das muss man sich eben auch alles ansehen, wie weit kann man hier nächste Schritte setzen. Ein Projekt, das ich auch nochmal hervorheben möchte als Meilenstein, sind die 100 Projekte raus aus Gas. Eine ganz tolle Initiative, bei der wir die Projekte, die eben jetzt schon andere Lösungen schaffen, fernab der Fernwärme, vor den Vorhang holen und zeigen, wie es eigentlich jetzt schon geht, trotz all der Regelwerke, die vielleicht noch nicht angepasst sind. Und hier haben wir vor 2 Wochen ein großes Fest mit den ersten 50 Projekten gefeiert, um eben genau diesen Personen, die das auch schon in die Wege geleitet haben, mit all den unterschiedlichen kreativen Ansätzen die Bühne zu bieten und das auch breit zu verteilen. Also ich glaube, das sind Meilensteine, die wir schon erreicht haben. Natürlich wird es weitere Anpassungen geben. Wir brauchen hier Verhandlungen auch auf Bundesebene. Das ist das Wohnungseigentumsgesetz, Mietrechtgesetz. Ich glaube, es sind bekannte Debatten, wo wir hier auch auf den Dialog mit Bundesebene angewiesen sind. Wir sehen die Pioniergebiete. Es funktioniert der Fernwärmeausbau. Das ist etwas ganz Neues für uns, dass wir Fernwärme flächenartig ausbauen und nicht mehr in Linien einzelne Punktquellen erschließen, sondern wirklich groß zusammenhängend. Das wird sehr spannend für uns, da lernen wir viel. Und ich glaube, das sind so die großen Felder, wo wir sehen, dass das steht an, neben allen logistischen Anpassungen.
Was sind denn so die größten Herausforderungen bei der Umsetzung jetzt auch sozusagen bei der Dekarbonisierung der Fernwärme jetzt speziell?
Ich würde vielleicht mit der technischen Herausforderung, die wir sehen, anfangen. Das sind natürlich auch alles neue Technologienprojekte, die zum ersten Mal auch umgesetzt werden. Da gibt es natürlich viele Herausforderungen. Aber eine der größten Herausforderungen, die wir momentan sehen, ist, dass das auf der einen Seite das Positive, dass die erneuerbaren Wärmequellen das ganze Jahr über sprudeln. Das heißt, ich kann gleich viel Wärme im Sommer produzieren wie im Winter. Allerdings brauche ich diese Wärme im Sommer weniger, um die Wienerinnen und Wiener mit Wärme zu versorgen, sondern ich brauche sie im Winter. Das heißt, wir müssten diese Wärme, die wir im Sommer produzieren, auch in den Winter transferieren können. Und das wird über saisonale Wärmespeicher passieren. Die sind aber von der Technologie her noch so, dass die noch nicht wirklich voll entwickelt sind. Da sind wir teilweise noch sehr stark im Forschungsstadium, arbeiten dann natürlich sehr stark auch mit Partnern und Forschungsinstituten zusammen, um diese Projekte auch voranzutreiben, weil wir einfach sehen, wenn wir in 2028 dann wirklich unsere Geothermieanlage, die erst in Betrieb haben und auch 20.000 Haushalte versorgen können, dass wir auch diese Wärme speichern müssen. Das heißt, da gibt es unterschiedliche Forschungsprojekte. Da gibt es zum Beispiel ein Projekt, das die Wien Energie sehr aktiv vorantreibt. Das ist das Projekt Scale Up, ist ein Beckenspeicher. Da kann man in einem unterirdischen Becken, das künstlich geschaffen wurde, Wasser, also warmes Wasser speichern und dann, wenn ich es brauche, mir wieder aus diesem Erdbecken herausholen. Das ist was vielleicht so Spitzenlasten abdecken kann, aber die ganz große, für uns natürlich von der technischen Seite eine sehr spannende Frage ist, ich muss natürlich sehr große Mengen an Wärme einspeichern und da gehen wir wieder zurück in geologische Formationen, auch wieder in einer Tiefe bis zu 1500 Meter und dort wollen wir das Prinzip der Tiefengeothermie sozusagen aktiv anwenden und dieses warme Wasser, das wir aus der Erde holen, dort auch wieder speichern, wenn wir es dann im Winter praktisch mehr brauchen, auch von dort nochmal diese Wärme herauszuholen.
Wie sehr kann man denn jetzt auch, wir haben ja eine bestehende Infrastruktur, wie sehr kann man denn jetzt auch eine bestehende Infrastruktur sozusagen auf die neuen Technologien umändern oder sozusagen umplanen? Wie funktioniert denn das? Geht das überhaupt oder sind da große noch Investitionen notwendig, dass man sozusagen dann andere Wärmeformen oder dekarbonisierte Wärmeformen in diese Infrastrukturen einspielen kann?
Also grundsätzlich haben wir und können auf ein großartiges Portfolio an Infrastruktur zurückgreifen. Das ist eben das genannte große Glück, das wir in Wien haben. Ich glaube, es sind jetzt aktuell 1300 Kilometer Fernwärmenetz und Leitung, die in unseren Straßen sich befinden, damit man da ein bisschen eine Relation hat. Wir haben in Wien 2800 Kilometer Straße, also fast jede zweite Straße. So grob gesprochen, ja, das ist schon sehr viel und sehr beachtlich. Das heißt, wir bauen auf einen großartigen Stock auf, damit wir das, was auch in der Planung, also jetzt wirklich perspektivisch 2/3 des Gebäudebestands oder des Energieverbrauchs da auch decken zu können bis 2040 mit Fernwärme, da braucht man natürlich auch nochmal einen Fernwärmeausbau. Aber weil dieses Netz so herrlich dispers ist, muss man eben Lücken auffüllen und jetzt nicht ganz große Bereiche komplett neu erschließen. Also wir greifen da wirklich auf einen Schatz zurück. Im Strombereich sieht es auch großartig aus, ehrlicherweise. Natürlich gibt es hier Nachbesserungsbedarf, aber damit man das jetzt auch nochmal in Zahlen hat, wir haben ein, ich glaube, allein das Stromnetz derzeit mit 20.000 Kilometer Stromleitungen. Natürlich ist da, das muss man dazu sagen, Teile von Niederösterreich mit erschlossen, aber das ist extrem engmaschig und dicht mit den entsprechenden Kraftwerken, die dazwischen gelagert sind. Das sehen wir auch beispielsweise beim Photovoltaikausbau, dass wir uns wesentlich einfacher tun, Photovoltaik und den erzeugten Strom hier auch gut ins Netz einbringen zu können. Einfach auch deswegen, erstens, das Netz ist gut ausgebaut und er wird relativ nahe am Erzeugungsort sofort wieder verbraucht. Das heißt, wir müssen ihn nicht lang kilometerweit herumschicken. Das ist der große Vorteil in der Stadt. Das heißt, unsere Infrastruktur ist eigentlich recht gut aufgestellt. Natürlich werden wir es erweitern müssen, aber vom State of the Art, würde ich sagen, sind wir da ganz, ganz gut vorne dabei.
Welche Rolle spielt denn grüner Wasserstoff auch, sozusagen als Ersatz für Gas zu dienen?
Also wir haben im Fernwärmemix ungefähr auch noch so um die 10% kommt immer noch von unseren Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen in 2040. Das ist auch sehr wichtig, weil wir wollen ja auch Versorgungssicherheit den Wienerinnen und Wiener bieten können. Und natürlich auch gewisse saisonale Schwankungen müssen wir ausgleichen können, wenn es um die Wärmeversorgung geht oder auch um die Stromversorgung. Und das heißt, auch Kraftwerke, grüne Kraftwerke werden auch in 2040 noch eine Rolle spielen. Das heißt, wir haben da wirklich, sind auch am Konzipieren, wie schaut das Kraftwerk der Zukunft aus? Und vom momentanen Stand her schaut es sehr stark danach aus, dass das auch mit Wasserstoff, mit grünem Wasserstoff betrieben wird. Und da sind wir auch schon sehr stark in der Umsetzung, wann wir da in die Umsetzung gehen können und wie das wirklich in der Zukunft ausschauen wird.
Also das heißt, da geht es auch um die Versorgungssicherheit gewährleisten zu können?
Ganz genau. Das ist dann wirklich, um Spitzen abzudecken, saisonale Schwankungen, aber eben die Versorgungssicherheit zu jeder Zeit auch aufrechterhalten zu können. Und da spielt der grüne Wasserstoff für die Wärmeerzeugung eine große Rolle. Aber der grüne Wasserstoff spielt natürlich auch eine Rolle in der Dekarbonisierung der Mobilität und auch in der Dekarbonisierung der Industrie in und um Wien. Das heißt, auch da gibt es sehr viele Vorzeigeprojekte, schon auch die ersten Meilensteine, die erreicht worden sind. Und auch da sehen wir, dass Wien wirklich eine Vorreiterrolle auch hat, vor allem in der Mobilität, wo wir ja auch jetzt schon Wasserstoffbusse im Einsatz haben und unsere eigene Wasserstofferzeugung in Form einer Elektrolyse, die wir auch im Betrieb haben schon, da setzen wir wirklich erste gute Schritte, die auch von Europa sehr gut beobachtet werden, weil es einfach auch wirklich eine Vorzeigefunktion hat.
Ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich für die spannende Diskussion. Das war der Expertentalk zum Thema Dekarbonisierung. Danke, auf Wiedersehen.
Die Wärmebereitstellung hat einen erheblichen Einfluss auf die CO2-Bilanz Wiens. Denn etwa 50% des gesamten Energieverbrauchs der Stadt entfallen auf Wärme. Das umfasst neben Heizung und Warmwasser auch Dampferzeugung und Prozesswärme. Eine Dekarbonisierung in diesem Bereich ist daher unverzichtbar. Doch wie kann die Wärmewende in Wien gelingen? Und welche Maßnahmen sind notwendig? Im zweiten Expertentalk der Schwerpunktwoche Dekarbonisierung, den Sie gleich im Anschluss hören, beleuchtet Michael Köttrich genau diese Fragen und begrüßt dazu im Studio der Presse Michaela Deutsch, Geschäftsbereichsleiterin Energiedienstleistungen bei Wien Energie und Daniela Kletzern-Slamanik, Senior Economist am Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO.
Daniela Kletzern-Slamanik, fangen wir vielleicht ganz groß an. Wie relevant ist denn das Thema Wärmewende für den Energieverbrauch?
Das Thema Wärmewende ist sehr relevant für den Klimaschutz und für den Energieverbrauch bzw. die Reduktion des Energieverbrauchs, weil wir nach wie vor ungefähr knapp 50% des Endenergieverbrauchs für die Wärmeerzeugung aufwenden und hier noch immer ein relativ hoher Anteil auch noch fossil bereitgestellt wird. Wir haben hier zwar in den letzten 20 Jahren sehr große Fortschritte erzielt, also sehr viele Heizsysteme getauscht, auch viel in thermische Sanierung investiert, aber dennoch haben wir hier noch ein gutes Stück des Weges zu gehen.
Wenn Sie sagen, ein Stück des Weges, wo sind wir denn auf diesem Weg im Moment?
Wir sind derzeit nach den neuesten Schätzungen bei knapp 6 Millionen Tonnen CO2, die aus dem Gebäudebereich kommen, das heißt aus der Bereitstellung von Raumwärme und Warmwasser. Und diese sollten wir bis 2040 eigentlich beseitigen können oder reduzieren können, damit wir das Ziel der Klimaneutralität, das wir uns ja gesteckt haben, erreichen können.
Über dieses ehrgeizige Ziel werden wir später noch sprechen. Das Stichwort CO2-Emissionen ist gefallen. Da spielen Heizen und Kühlen eine wichtige Rolle. Wie gehen Sie das an?
Ja, grundsätzlich, wie schon erwähnt, ist der Raumwärmebereich einer der größten CO2-Emittenten bei uns im Land. Und wir haben ja in der Stadt Wien generell das Ziel ausgerufen, bis 2040 raus aus dem Erdgas in der Raumwärmebereitung. Und wir sind hier natürlich als Energieversorger, als Fernwärmeerzeuger, als Wärmeversorger in der Stadt natürlich in der ersten Reihe, diese Wärmewende auch möglich zu machen. Wir bauen unser Fernwärme aus. Es gibt den Wiener Wärmeplan, der ja im Frühjahr veröffentlicht wurde, der die Leitlinie stellen soll, wie in der Stadt Wien diese Wärmewende raus aus diesen Fossilen in der Raumwärmebereitung tatsächlich auch passieren soll.
Diesen Plan müssen wir noch genauer anschauen in weiterer Folge. In der EU haben wir uns das Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu sein. Die Stadt Wien möchte da 10 Jahre früher dieses Ziel erreicht haben. Ist das realistisch?
Es ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Es ist ein schaffbares Ziel, wenn alle Beteiligten, sowohl Nutzer als auch Versorger als auch Stadt, hier miteinander alle Kräfte vereinigen und miteinander arbeiten. Dann ist es ein realistisches Ziel.
Alle Kräfte, das ist ein Stichwort. Was braucht es denn ordnungspolitisch, um dieses Ziel zu erreichen, um alle mitzunehmen und auch die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass es gelingen kann bis 2040?
Da muss man einerseits sagen, dass sehr viel an förderlichen Rahmenbedingungen in den letzten Jahren geschaffen wurde. Also es gibt sehr großzügige Förderungen für den Heizungstausch und für die thermische Sanierung, die auch einiges an Dynamik in diesen Bereich hineingebracht haben. Andererseits gibt es natürlich gerade, weil Sie angesprochen haben, das Ordnungsrecht, hier noch große Baustellen, über die man auch schon relativ lange redet, aber die noch nicht angegangen worden sind. Also ein großes Versäumnis meiner Meinung nach ist zum Beispiel, dass im Erneuerbaren Wärmegesetz dieses Tauschgebot für fossile Heizungen nicht verankert werden konnte. Und ein anderes großes Thema, das gerade auch für eine Stadt wie Wien sehr relevant ist, ist das Wohnrecht, wo es noch immer sehr große Unklarheiten gibt, wie man eben auch diesen Ausgleich zum Beispiel zwischen Mietern und Vermietern oder Mieterinnen und Vermieterinnen regeln kann oder wie man auch in den Bereich der Eigentümergemeinschaften mehr Dynamik beim Heizungstausch und bei der Sanierung hineinbringen kann.
Wir waren jetzt im Bereich der privaten Haushalte und des Wohnungsbereichs. Wie schaut es da aus Richtung Industrie, Richtung Gewerbe?
In der Industrie muss man sagen, die bekommen ihre Anreize hauptsächlich über das Emissionshandelsgesetz oder über den europäischen Emissionshandel. Das heißt, die haben Vorgaben zur Emissionsreduktion. Hier natürlich auch ökonomische Anreize, diese umzusetzen.
Richten wir den Blick auf Wien. Der Wärmeplan ist schon angesprochen worden, Michaela Deutsch. Können Sie ein bisschen schildern, wie dieser Wärmeplan aussieht und was er vorsieht?
Der Wärmeplan erstellt eine Leitlinie dar, wie sich in der Stadt diese Wärmewende entwickeln soll. Grundsätzlich beinhaltet der Wärmeplan verschiedenste Zonen. Gibt es beispielsweise überwiegend innerhalb des Gürtels die Zone des Fernwärme-Zukunftsgebietes. Das heißt, das wäre ein deklariertes Gebiet, wo die Verbundfernwärme, unsere Fernwärme in Wien ausgebaut werden soll. Es gibt die sogenannten Fernwärme-Heute-Gebiete. Das sind die Gebiete, wo jetzt bereits schon Fernwärmeleitungen vorhanden sind und jederzeit angeschlossen werden kann. Und dann gibt es Gebiete, wo eben auf nachbarschaftliche Wärmeversorgungen gesetzt werden soll, Quartierslösungen, Insellösungen beziehungsweise auch dezentrale Wärmeversorgungen.
Versorgungssysteme gesetzt werden soll. Das ist überall dort in den Gebieten, wo die Bebauungsdichte nicht ganz so hoch ist, wo die Wärmebedarfsdichten nicht ganz so hoch sind, wie jetzt in der Bestandsstadt, wirklich innerhalb vom Gürtel, weil da die Bebauung sehr dicht ist. Wir haben da sehr viele alte Gebäude, die per se einfach vom thermischen Standard her nicht so gut sind wie Neubauten. Wir haben es vorher schon erwähnt, im Neubau haben wir im Raumwärmebereich weniger das Thema. Wir haben sehr, sehr strenge Effizienzvorgaben für die Errichtung, für die thermische Effizienz der Gebäude, die zu errichten sind und auch für die Wärmeversorgungssysteme, die in diese Objekte errichtet werden dürfen. Also der Verbot der Fossilen, das haben wir schon. Wir haben in Wien die große Herausforderung, dass wir ungefähr eine halbe Million dezentral versorgte Nutzungseinheiten haben mit den sogenannten Gasetagenheizungen. Und die sind natürlich eine sehr große Herausforderung, weil es bedeutet, dass in diesen Objekten, wo es diese Heizungsart drinnen gibt, keine zentrale Versorgung gibt. Das heißt, eben vorher schon angesprochen, das Erneuerbare Wärmegesetz hätte auch eine Zentralisierungspflicht vorgesehen gehabt. Das bedeutet nichts anderes als die Pflicht des Eigentümers, hier eine zentrale Versorgung zu bauen. Das heißt, Versorgungsleitungen für die Wärmeversorgung. Dass es eine zentrale, entweder dezentrale Möglichkeit gibt oder auch Fernwärmeanschlussmöglichkeit gibt, alle Wohnungen, alle Nutzungseinheiten eines Gebäudes über diese eine Zentrale zu versorgen und nicht jede Wohnung extra. Das wäre der große Vorteil gewesen. Der wäre auch sehr wichtig für die Wärmewende in der Stadt, weil es natürlich bedeuten würde, dass ein Heizungstausch in einem Objekt, in einem Gebäude zu 100% passiert. Aktuell haben wir die Herausforderung, dass wir beispielsweise ein Objekt haben, ich sage jetzt einfach ein Gründerzeithaus mit 30 Wohneinheiten drinnen, die jetzt eine Gasetagenheizung haben. Egal ob jetzt im Wohnungseigentum, das ist sogar noch ein bisschen komplizierter, oder ob es ein klassisches Mietobjekt ist, haben wir aktuell die Herausforderung, wenn nicht alle Teilnehmer, nicht alle Nutzer gleichzeitig sagen, ja, jetzt wollen wir diese Änderung haben, ist sie sehr schwer realisierbar, weil sowohl kaufmännisch schwer umsetzbar als dann natürlich auch technisch dementsprechend eine Herausforderung.
Das heißt, diese Pflicht würde noch immer helfen, wenn sie jetzt eingeführt werden würde?
Diese Pflicht würde sehr helfen und würde die Wärmewende vor allem in urbanen Gebieten massiv verstärkt vorantreiben, ja.
Es geht darum, die Wärme zu den Mieterinnen und Mietern, zu den Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümern zu bringen. Wie sehr sind die betroffen? Wie sehr müssen sie sich beteiligen in unterschiedlichsten Formen?
Das ist eine sehr spannende Herausforderung, weil natürlich wir dem Thema auch oft begegnen, dass Mieter fragen, okay, ich würde mich gerne umschließen, was muss ich tun, was kann ich tun? Und wir dann vom Wohnrecht her natürlich auch dann die Herausforderung haben, ja, grundsätzlich ist es der Eigentümer, der diesen Heizungstausch veranlassen muss. Dann ist natürlich auch das Thema, wer trägt die Kosten? Habe ich eine Baustelle in der Wohnung? Was muss ich alles ändern? Was heißt das für mich? Es hat auch schon sehr viel mit Information zu tun. Es gibt ja auch sehr viel Information und Beratungsstellen, die hier auch schon seitens der Stadt auch mit unserer Kooperation teilweise einfach auch schon eingerichtet wurden. Die Nachfrage ist auch sehr, sehr hoch. Wir haben mittlerweile auch eine Landingpage gemacht, nennt sich www.rausausgas.at, wo man auch über Adressabfrage schauen kann, okay, welche Möglichkeiten gibt es denn für den Standort, wo ich meine Wohnung habe. Aber im Grunde genommen ist es tatsächlich so, wie vorhin auch schon erwähnt, sehr viele Anreizsysteme einfach zu setzen, dass auch Eigentümer diese Möglichkeit nutzen, jetzt über sehr gute Fördersysteme hier auch in den Heizungstausch zu gehen.
Mhm. Können wir uns diese Fördersysteme ein bisschen noch im Detail anschauen für die Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer?
Also grundsätzlich gibt es derzeit sehr großzügige Förderungen für den Heizungstausch oder auch für die thermische Sanierung. Aber gerade im Bereich von vermieteten Eigentumswohnungen hat man halt das Problem, dass eine Seite die Investition zu tragen hat und die andere Seite davon profitiert im Hinblick auf eine modernere, umweltfreundliche Heizung und auch idealerweise über niedrigere Heizkosten, was man ja auch hier nicht vergessen darf. Und hier gibt es einfach noch keine genauen Regelungen, wie hier ein Abgleich passieren könnte, wer welchen Anteil der Kosten tragen sollte oder inwiefern oder in welchem Ausmaß es auch zulässig sein sollte, dass dann die Miete erhöht wird, wenn man jetzt die Heizung modernisiert oder dekarbonisiert. Also hier gibt es etliche offene Fragen noch, die eigentlich derzeit dazu führen, dass es in gewissen Bereichen des Wohnungsmarktes diesbezüglich zu einem Stillstand kommt, wenn man hier einfach keine verbindlichen Regelungen noch vorliegen hat.
Jetzt ist das ein sehr, sehr großes Projekt, das man zeitlich einteilen muss, das man auch technisch gut einteilen muss. Wo haben Sie begonnen? Wer ist als erster dran, wenn es um diese Wärmewende für den privaten Bereich geht?
Wir haben ja vor 2 Jahren schon mit den Pioniergebieten angefangen. Wir haben ja in Wien 4 Pioniergebiete definiert. 1 im 2., 1 im 9., 1 im 16. und 1 im 6. Wiener Gemeindebezirk, wo wir gesagt haben, wir bauen unser Fernwärme dort strategisch aus und alle potenziellen Kunden unter Anführungsstrichen werden informiert. Wir haben bislang den Ansatz bei uns im Fernwärmeausbau gehabt, wenn ein Kunde einen Anschluss will, dann haben wir einen Anschluss berechnet und haben mit dem Kunden einen Vertrag gemacht. Beim strategischen Fernwärmeausbau ist es so, dass wir sagen, in diesem Gebiet bauen wir aus, wir erschließen einen kompletten Straßenzug beispielsweise und alle Anrainer werden dementsprechend informiert von, weiß ich nicht, ich sage jetzt einfach Hausnummer, von Jänner bis September wird hier die Straße aufgemacht, es wird eine Fernwärmeleitung errichtet. In diesem Zeitraum gibt es die Möglichkeit, sich sehr kostengünstig an die Fernwärme anzuschließen. Wir haben eben für diesen strategischen Ausbau eigene Anschlusskosten, sehr niedrige Anschlusskosten definiert, um einfach auch die Hürde des Anschlusses so gering wie möglich zu machen. Wir haben auch die Möglichkeit geschaffen, sollte ein Hauseigentümer beispielsweise noch eine Sanierung planen, hier einen sogenannten Passivanschluss zu machen, das heißt die Fernwärme mal einzuleiten, aber noch nicht mit Fernwärme zu versorgen, sodass im Nachhinein jederzeit quasi diese Fernwärmeversorgung unter Anführungsstrichen in Betrieb genommen werden kann. Was wir merken einfach ist eine gewisse Unsicherheit, sowohl bei Eigentümern als auch bei Mietern. Was kommt noch? Kommt eine Pflicht? Kommt keine Pflicht? Kommen dann höhere Förderungen oder fallen die Förderungen ganz weg? Also das ist natürlich mit sehr viel Unsicherheit verbunden. Und was halt grundsätzlich nach wie vor das Thema ist, halt für uns vor allem als Fernwärmeversorger sehr wichtig, dass wir natürlich Effizienz im System schaffen. Also wir haben sehr oft die Herausforderung, dass ein Objekt, dass ein Gebäudeeigentümer sagt, er würde gerne anschließen, er hat aber nur 20-30% seiner Nutzer von Anfang an dabei, die dann sagen, ja, ich schließe mich mit um und die anderen sagen, ich will nicht, ich will keine Baustelle in der Wohnung haben oder was auch immer. Das geht tatsächlich teilweise bis zu Argumenten, wo noch mit Gas geheizt wird, also mit Gas gekocht wird beispielsweise, was dann bedeutet, dass man die Einbauküche rausreißen muss, weil man den Herd erneuern muss und so weiter. Also das hat sehr, sehr weitreichende Folgen dann teilweise für die einzelnen Nutzungseinheiten, die so im Großen und Ganzen in der Betrachtung ja in dem Detail noch gar nicht so richtig berücksichtigt sind. Ja, das sind für uns natürlich dann Themen, wo wir sagen, da schaffen es wir aber bei 20-30% Anschlussquote, schaffen wir keine effiziente Versorgung. Und da haben wir so ein bisschen den Part, der es uns sehr schwierig macht. Deswegen sagen wir auch ganz stark, es braucht diese Zentralisierungspflicht, weil es dann wesentlich einfacher wird. Ja, ich sage so, wie Sie es vorher auch schon gesagt haben, sehr viele Vermieter oder Gebäudeeigentümer auch sagen, warum soll ich da jetzt Geld investieren? Ich kann dafür nicht mehr Miete lukrieren und die Energiekosten zahle ich ja nicht. Die zahlt ja der Mieter, der in einer Wohnung dann ist mit einer Gasetagenheizung mit sehr schlechtem thermischen Standard, der halt dann sehr, sehr hohe Heizkosten hat. Ja, das ist halt so ein bisschen dieser gordische Knoten, den wir momentan einfach lösen müssen. Wir zeigen es in den Pioniergebieten vor. Wir haben den Wiener Wärmeplan. Wir sagen, wo wir ausbauen wollen. Wir haben die Hürde der Anschlusskosten sehr, sehr weit runtergesenkt. Die Förderungsinstrumente sind eigentlich aktuell extrem gut. Ja. Kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Sind wirklich extrem gut. Man merkt, dass einfach eine gewisse Unsicherheit einfach von der Gesamtwirtschaftslage einfach drinnen ist. Ja.
Wir kommen zum Abschluss. Die Wärmewende soll einen Klimaeffekt bringen, soll die Dekarbonisierung vorantreiben. Erwarten Sie auch einen Beschäftigungseffekt durch diese Wärmewende?
Wir erwarten definitiv einen Beschäftigungseffekt durch die Wärmewende, weil das ja auch in der Vergangenheit schon speziell als Konjunkturbelebungsmaßnahme eingesetzt wurde. Also dieser spezielle Förderschwerpunkt zur thermischen Sanierung und zum Heizungstausch hat ja seine Ursprünge in der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise, wo das dann in Gang gesetzt wurde. Also hier gibt es einen sehr deutliche wirtschaftliche Impulse für die Bauwirtschaft, für das Baunebengewerbe, für das Installationsgewerbe. Es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass es hier natürlich die Engpässe geben kann durch den Fachkräftemangel. Aber hier haben wir auch gesehen, dass zum Beispiel im Jahr 2022 eine Rekordmenge an Heizungstauschprojekten umgesetzt wurde. Das heißt, es ist möglich und die Beschäftigungseffekte sind dadurch sicher gegeben. Ich würde aber gerne noch auf weitere ökonomische Effekte eingehen, die mit so einer Wärmewende einhergehen. Es geht natürlich auch darum, generell die Resilienz der Haushalte und auch der Wirtschaft zu stärken. Das heißt, unabhängiger zu werden von fossilen Energieimporten, die ja doch zum Großteil aus kritischen Lieferländern stammen und natürlich auch die Resilienz zu steigern gegenüber Energiekostensteigerungen, wie wir sie in den letzten Jahren gesehen haben. Das heißt, es trägt nicht nur dazu bei, einerseits in der Investitionsphase Beschäftigung zu schaffen, sondern es stärkt auch die sozusagen die wirtschaftliche Resilienz oder auch die Kaufkraft der Haushalte, wenn sie von kritischen Energieimporten unabhängig werden.
Wunderbar. Michaela Deutsch, Daniela Kletzmann-Slamanik, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke.
Sie hörten eine Zusammenfassung zweier Diskussionen zur Schwerpunktwoche Dekarbonisierung. Alle weiteren Experten-Talks finden Sie unter diepresse.com/dekarbonisierung. Wir bedanken uns fürs Zuhören.